Willkommen auf den Wellen von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Marketa Maurova zur Wochenschau. Drei Themen haben das politische Geschehen in Tschechien in der vergangenen Woche dominiert. Die Präsidentenwahl, die Irak-Krise sowie die tschechisch-deutschen Beziehungen. Im spanischen Saal der Prager Burg sind am Mittwoch beide Kammern des tschechischen Parlaments zusammengekommen, um ein neues Staatsoberhaupt zu wählen. Nach der offiziellen Eröffnung trat Präsident Václav Havel mit einer kurzen Ansprache vor die Abgeordneten und Senatoren. Seinen eigenen Worten zufolge wolle er zu den grundlegenden Fragen der Innen- und Außenpolitik auch nach seinem Ausscheiden aus dem Amt nicht schweigen. Im Anschluss daran legten die vier Präsidentschaftskandidaten, Jaroslav Bureš für die Sozialdemokraten, Petr Pidhart für die Christdemokraten und Unionisten, Václav Klaus für die Demokratische Bürgerpartei und Miroslav Křiženecký für die Kommunisten, ihre Positionen hinsichtlich des Präsidentenamtes dar. Bei der anschließenden Präsidentenwahl ist auch beim dritten Wahlgang keine Entscheidung gefallen. Weder der Kandidat der Demokratischen Bürgerpartei Václav Klaus noch der christdemokratische Kandidat Petr Pidhart erreichten die notwendige Stimmenmehrheit. Die zweite Wahlrunde mit erneut maximal drei Wahlgängen und gleichen oder anderen Kandidaten wird am 24. Januar stattfinden. Die tschechische Regierung hat am Montag eine Beteiligung des Landes an einem möglichen Krieg gegen den Irak unter Vorbehalt zugestimmt. Prag werde sich beteiligen, wenn ein entsprechendes UN-Mandat vorliegt oder der Irak von sich aus Massenvernichtungswaffen einsetzt, so der Regierungsbeschluss. Am Donnerstag hat die obere Kammer des tschechischen Parlaments die Beteiligung Tschechiens an einer eventuellen Militäraktion gegen den Irak gebilligt. Der Senat stimmte der Stärkung der Anti-ABC-Waffeneinheit, die derzeit in Kuwait stationiert ist, zu. Im Abgeordnetenhaus wurde der Regierungsvorschlag erst nach einer heftigen Debatte am Freitag unterstützt. Präsident Václav Havel reiste am Freitag zu einem eintägigen Abschiedsbesuch nach Deutschland. In Berlin traf er mit Bundeskanzler Gerhard Schröder und Bundespräsident Johannes Rau zusammen und verlieh staatliche Auszeichnungen an 5 Persönlichkeiten, die sich um die Beziehungen beider Länder verdient gemacht haben. Bereits am Dienstag ist der tschechische Außenminister Cyril Svoboda mit seinem deutschen Amtskollegen Joschka Fischer in Berlin zusammengetroffen. Beide Minister bezeichneten die Streitigkeiten, die sich im Vorjahr erneut rund um die sogenannten Beneš-Dekrete entsponnen hatten, als überwunden. Der Prag-Besuch, den der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder im Gefolge der damaligen Auseinandersetzungen im März des Vorjahres abgesagt hatte, soll voraussichtlich in diesem März nachgeholt werden. Zum Abschluss unserer Wochenschau noch weitere Themen. Der Immunitätsausschuss des tschechischen Senats hat dem Oberhaus des Parlaments offiziell empfohlen, die Immunität des Senators Wladimír Železný aufzuheben und diesen zur Strafverfolgung freizugeben. Železný, er ist auch Direktor des Privatfernsehsenders Nova, wird in mehreren Fällen strafrechtlich verfolgt, und zwar vor allem im Zusammenhang mit Gläubigerschädigung und Steuerhinterziehung. Das tschechische Statistische Amt hat eine korrigierte Handelsbilanz des dritten Quartals letzten Jahres veröffentlicht. Nach den korrigierten Angaben belief sich das Handelsbilanzdefizit im dritten Quartal nur auf 35,2 Milliarden Kronen und nicht auf 73,9 Milliarden, wie bisher angeführt wurde. Soweit die Wochenschau.
In unserem Programm geht es wie gewohnt weiter mit einem neuen Kapitel aus der tschechischen Geschichte, zu dem Cecilia Schultheis und Katrin Bock erwarten. Diesmal erfahren Sie mehr über das Attentat auf den Finanzminister Alois Rašín im Januar 1923. In der anschließenden Touristensprechstunde lädt sie Markéta Maurová in die böhmische Schweiz ein.
Am 5. Januar 1923 verließ Finanzminister Alois Rašín wie jeden Morgen seine Wohnung in der Žitnagasse im Prager Zentrum, um sich in das Finanzministerium im Klamgalas-Palast in der Karlova Gasse zu begeben. Wie immer wartete sein Dienstauto mit Chauffeur vor der Tür. Doch in dem Moment, in dem Alois Raschin das Auto besteigen wollte, fielen zwei Schüsse. Eine Kugel traf den Finanzminister in den Rücken. 6 Wochen später erlag der 55-jährige Raschin der Schussverletzung. Die Bevölkerung der 4 Jahre alten tschechoslowakischen Republik war schockiert angesichts dieser blutigen Tat. Alois Raschin war das Opfer des ersten Attentats in der Tschechoslowakei. Bis heute ist er der einzige führende tschechische Politiker, der bei einem Attentat ums Leben gekommen ist.
Der 19-jährige Attentäter Josef Schlopal wurde bereits kurz nach der Tat gefasst. Schlopal gab an, Anarchokommunist zu sein. Er habe mit seinen Schüssen nicht nur den Finanzminister, sondern das gesamte System treffen wollen, erklärte er vor Gericht. In der Tat hatte sich der Attentäter ein ideales Ziel ausgesucht. Raschin war nicht nur Finanzminister, er gehörte zu den führenden Repräsentanten des Systems, zu den Schöpfern und Vätern der ersten tschechoslowakischen Republik.
Alois Raschin war einer der 5 Männer, die am 28. Oktober 1918 in Prag die Unabhängigkeit der Tschechoslowakei ausgerufen hatten. Außerdem war er es, der in weiser Voraussicht bereits in der Nacht vom 27. auf den 28. Oktober das erste Gesetz der Tschechoslowakei verfasst hatte, ohne zu wissen, dass dieses bereits am nächsten Tag als Grundgesetz des Landes veröffentlicht werden sollte.
Als Finanzminister scheute sich Raschin nicht vor unpopulären Maßnahmen. Sein Ziel vor Augen schreckte der Minister scheinbar vor nichts zurück. Seine Deflationspolitik hatte Erfolg, die Tschechoslowakei war der erste Nachfolgestaat der Habsburger Monarchie mit einer stabilen Währung und einer sich dynamisch entwickelnden Wirtschaft.
Will man den Schock verstehen, den das Attentat auf Raschin damals hervorrief, so kann man es in die heutige Zeit verlegen. Stellen Sie sich vor, Anfang der 90er Jahre wäre Václav Klaus einem Attentat zum Opfer gefallen. Die Finanzpolitik der beiden Politiker wird oftmals verglichen. Beide beharrten auf einem ausgeglichenen Staatshaushalt. Unter Raschin wurde die tschechoslowakische Krone erfolgreich eingeführt, unter Václav Klaus 70 Jahre später die tschechische Krone. Zuvor hatte Raschin die Unabhängigkeit der Tschechoslowakei miterklärt. Václav Klaus wiederum stand an der Wiege der Tschechischen Republik. Anfang der 90er Jahre wurde der damalige Finanzminister Václav Klaus zuweilen mit Alois Raschin verglichen. Ein Vergleich, der Klaus wohl schmeichelte. Erst unlängst hat er Raschin als seinen Helden der Vergangenheit bezeichnet.
Alois Raschin, der 1867 in einem Dorf im Riesengebirgsvorland zur Welt gekommen war, gehörte bereits vor dem Ersten Weltkrieg zu den bekannten tschechischen Politikern. Früh begann er sich für Politik zu interessieren. Nach der Beendigung seines Jurastudiums 1891 reiste Raschin durch die böhmischen Länder. Auf Volksversammlungen wetterte er gegen die herrschende Regierung und den Kaiser. Eine Verhaftung ließ nicht lange auf sich warten. 1893 wurde Raschin gemeinsam mit 68 Studenten und Absolventen in einem politischen Schauprozess der Wiener Regierung des Hochverrats und der Majestätsbeleidigung angeklagt.
Ziel der sogenannten Omladina-Bewegung, die vor Gericht stand, war in der Tat die Unabhängigkeit der böhmischen Länder von Habsburg. Im Gegensatz zur älteren tschechischen Politikergeneration lehnten die Jungen es ab, sich in und mit Wien zu arrangieren. Alois Raschin wurde damals zu einer mehrjährigen Kerkerstrafe verurteilt, nach 2 Jahren aber aufgrund einer Amnestie entlassen. Die Gefängnishaft scheint keinen großen Eindruck auf den jungen Politiker gemacht zu haben. Raschin zog sich keinesfalls aus dem politischen Leben zurück. Im Gegenteil.
Kurz nach seiner Entlassung gründete Alois Raschin eine eigene Partei und zog 1911 als Abgeordneter in den Wiener Reichsrat ein. Hier erlebte er den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Zugleich schloss sich Raschin der geheimen Widerstandsbewegung in den böhmischen Ländern an und wurde einer der Führer der sogenannten Mafia, der größten tschechischen Widerstandsbewegung gegen die Habsburger Monarchie. Im Juli 1915 wurde er verhaftet. Wie bereits 2 Jahrzehnte zuvor wurde Raschin erneut des Hochverrats angeklagt. Diesmal wurde der böhmische Politiker allerdings zur Todesstrafe verurteilt. Raschin hatte Glück. Der alte Kaiser Franz Josef verstarb, der neue Kaiser erließ eine Amnestie. Bereits im Juli 1917 konnte Raschin als freier Mann nach Prag reisen.
Kaum aus der Haft entlassen, stürzte sich Raschin wieder an die Arbeit, wurde Mitbegründer einer neuen Partei und erneut führende Persönlichkeit des heimischen Widerstands. Unbestreitbar groß ist seine Rolle am 28. Oktober 1918, als er gemeinsam mit vier weiteren Vertretern des Nationalausschusses in Prag kurzerhand die Unabhängigkeit der Tschechoslowakei ausrief.
Als am 14. November 1918 die erste Regierung der neuen Tschechoslowakischen Republik ernannt wurde, wurde Alois Rašín Finanzminister. Der Jurist hatte bereits während der Kriegsjahre Bücher der damals bekanntesten Wirtschaftswissenschaftler studiert und sich Gedanken über die zukünftige Finanzpolitik einer unabhängigen Tschechoslowakei gemacht. Rašín wusste genau, was er wollte und wie er es durchzusetzen hatte.
Sein Finanzministerium verfügte über weitgehende Vollmachten. Rašín entschied nicht nur über Finanz- und Währungsfragen, sondern auch über Ein- und Ausfuhr von Rohstoffen, über Kapitalverschiebungen und vieles mehr. Rašíns erstes Ziel war die Währungsunabhängigkeit des Landes. Mit drakonischen Maßnahmen der Abstempelung und Wertminderung der Banknoten begann Rašín die Sanierung der Währung. Seine Politik hatte Erfolg. Zum einen entging die Tschechoslowakei einer starken Inflation, die andere Staaten damals heimsuchte. Zum anderen war das Land 1923 das erste mitteleuropäische Land mit einer eigenen und für damalige Verhältnisse stabilen Währung, der tschechoslowakischen Krone.
Rašín verfolgte als Finanzminister zwei Ziele. Das eine war eine starke Krone, das andere ein stets ausgeglichener Staatshaushalt. Diese Tradition belebte in den 90er Jahren die Regierung Václav Klaus wieder. Finanzminister Rašín war der Auffassung, dass eine starke Krone das nationale Selbstbewusstsein stärke. Dass die starke Krone den tschechischen Exporteuren schadete, scheint Rašín nicht gestört zu haben. Der sparsame Minister wetterte zudem bei jeder Gelegenheit gegen die Verschwendung von Geldern. So soll er heftig kritisiert haben, dass wohlhabende Leute Apfelsinen kaufen, statt einheimisches, billigeres Obst. Kein Wunder also, dass Rašín trotz all seiner Verdienste um die Entstehung des Staates, dessen Stabilität und festen Währung kein besonders beliebter Politiker war. Sein gewaltsamer Tod löste allerdings einen Schock in der gesamten Bevölkerung aus.
Nach Rašíns Tod entstand eine breite Protestbewegung gegen linke Parteien, die als Schuldige betrachtet wurden. Die neu gegründete, rechtsorientierte Bewegung der sogenannten Rot-Weißen forderte die Errichtung eines faschistischen Staates nach Vorbild Italiens, da sie die Republik gefährdet sah. Die Regierung selbst reagierte schnell. Bereits am 6. März 1923, zwei Wochen nach Rašíns Tod, verabschiedete das Parlament ein Gesetz zum Schutz der Republik. Das neue Gesetz gab der Regierung größere Vollmachten, erhöhte die Strafen für gewisse Delikte und führte neue ein, wie zum Beispiel den Angriff bzw. Beleidigung eines Amtsträgers oder Störung der öffentlichen Ruhe. Die Regierung reagierte mit dem neuen Gesetz zum Schutz der Republik auch auf die zunehmenden kommunistischen und faschistischen Bewegungen in Europa. Das Gesetz war nach einigen Änderungen auch noch nach 1945 in Kraft.
Als erster wurde Rašíns Attentäter Josef Šloupa anhand des neuen Gesetzes exemplarisch verurteilt, auch wenn er seine Straftat vor der Existenz des Gesetzes verübt hatte. Šloupa wurde zu 18 Jahren Kerkerhaft verurteilt. Wäre er bei der Tatausführung bereits 20 Jahre alt gewesen, hätte er die Todesstrafe erhalten. Das Gericht bemühte sich vergebens, ein größer angelegtes Komplott von Kommunisten aufzudecken. Der selbsterklärte Anarchokommunist beharrte darauf, allein und ohne Komplizen gehandelt zu haben, um dem Proletariat zu helfen. Bis heute ist unklar, ob dies der Wirklichkeit entsprach.
Nicht nur Kommunisten war Finanzminister Rašín damals ein Dorn im Auge. Auch bei der deutschen Minderheit war er äußerst unbeliebt. Dies hatte zwei Gründe. Zum einen war seine Finanzpolitik gegen den Einfluss deutschen und österreichischen Kapitals gerichtet. Zum anderen hatte sich Rašín bereits einige Tage nach Entstehung der Tschechoslowakei einen folgenreichen Fauxpas erlaubt.
Anfang November 1918 war eine Delegation deutscher Politiker aus Nordböhmen nach Prag gereist, um mit der provisorischen tschechischen Regierung Verhandlungen über eine künftige Zusammenarbeit zu führen. Das Treffen war von relativ kurzer Dauer. Alois Rašín soll die deutsche Delegation mit den Worten »Mit Rebellen verhandeln wir nicht« begrüßt haben, woraufhin diese erzürnt wieder abreiste. Wie folgenschwer jene Worte für die junge Republik sein sollten, zeigte sich Jahre später. Das Zitat von Alois Rašín führte zu einem ersten tschechisch-deutschen Medienkrieg. Gegenseitige Vorwürfe und Anschuldigungen wurden vorgebracht. Zu weiteren Verhandlungen zwischen Tschechen und Deutschen kam es damals im Herbst 1918 nicht mehr.
Und damit sind wir am Ende unseres heutigen Geschichtskapitels über das erste Attentat auf einen tschechischen Politiker, das vor 80 Jahren in Prag passierte. Vom Mikrofon verabschieden sich
Silvia Schulteis
und Katrin Bock.
Würden auch Parks ihre Geburtstage feiern, hätte der Nationalpark Böhmische Schweiz am 1.1. dieses Jahres 3 Kerzen auf der Geburtstagstorte anzünden können. Zu einem Besuch des jüngsten Mitglieds aus der Familie der tschechischen Nationalparks laden Sie in der heutigen Touristensprechstunde Markéta Maurová und Lothar Martin ein.
Touristensprechstunde.
Die Böhmische Schweiz ist eine zerklüftete, malerische und äußerst romantische Felsenlandschaft an der nördlichen Grenze Tschechien zu Sachsen. Es handelt sich um den jüngsten Nationalpark hierzulande, der zum 01.01.2000 offiziell entstanden ist. Über seine Besonderheiten hat mir während meines Besuchs in Krásná Lípa, Schönlinde, dem Sitz der Parkverwaltung, deren stellvertretender Direktor Pavel Bender erzählt.
Unser Nationalpark ist von seiner Geomorphologie her einmalig. Es gibt hier eine einzigartige Waldfelsenlandschaft, die sowohl in Böhmen, wo es einige Sandsteingebiete gibt, als auch in Mitteleuropa, ja ganz Europa kaum Vergleichbares findet. Denn der Sandstein kommt in Europa nur selten vor.
Das Gebiet der böhmischen bzw. böhmisch-sächsischen Schweiz, die Natur kennt nämlich keine Grenzen und bildet einen geschlossenen Komplex in Böhmen und in Sachsen, ist seit mehr als einem Jahrhundert ein beliebtes Tourismusgebiet. Für Wanderer, Radfahrer sowie Bergkletterer gilt daher eine strenge Nutzerordnung, die die Regeln ihres Aufenthalts im Park festlegt.
Wir sind davon ausgegangen, dass das Gebiet der böhmischen bzw. böhmisch-sächsischen Schweiz ein traditionelles Tourismusgebiet ist. Der Tourismus darf aber natürlich nicht im Widerspruch mit dem eigentlichen Auftrag eines Nationalparks stehen. Dazu gehören die Erhaltung eines möglichst großen Reichtums an Pflanzen und Tierarten sowie die Förderung der Selbstregulierungsprozesse in der Natur. Die Beschränkungen für Besuche beziehen sich vor allem auf die erste Zone, die etwa 21% des Parkgeländes einnimmt. Dort ist der Aufenthalt lediglich auf den markierten Wanderwegen erlaubt. Ansonsten können sich die Besucher auf dem Gebiet der zweiten und dritten Zone mehr oder weniger frei bewegen und dabei auch Waldfrüchte sammeln.
Besonders 2 Attraktionen locken die Touristen immer wieder in den Park. Bootsfahrten auf dem Kamnitzflüsschen und das steinerne Prebištor, tschechisch Pravčická brána genannt. In der Beliebtheitsskala nimmt das Tor den 2. Platz unter den Naturdenkmälern Tschechiens ein und wird alljährlich von etwa 1 Million Wanderer und Touristen besucht. Übertroffen wird es nur vom höchsten Berg des Landes, der Schneekoppe Sněžka im Riesengebirge Krkonoše.
Das Prebištor ist ein einzigartiges Naturgebilde und daher auch ein nationales Naturschutzdenkmal. Es handelt sich um die größte Sandsteinfelsenbrücke Europas. Sie ist etwa 26 Meter lang und 16 Meter hoch und man findet in Europa nichts Ebenbürtiges.
Man findet in der böhmischen Schweiz jedoch nicht nur ungewöhnliche Felsformationen, sondern auch seltene Tierarten. Siebenschläfer, Adler, Luchse und andere Lebewesen. Für die dortigen Tiere und Pflanzen gilt eine interessante Charakteristik.
Dieses Gebiet besitzt seine Spezifik darin, dass hier Gebirgspflanzen und Tiere, die normalerweise in einer Höhe von 700 bis 1000 Metern leben, in sehr niedrigen Seehöhen von 150 Metern und weniger vorkommen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass dieses Gebiet mit einem Netz von sehr tiefen Tälern durchwebt ist und in den Talsohlen, wo der Sonnenschein nur sehr sporadisch hinkommt, ein Berg- oder Vorgebirgsklima herrscht.
Für das Gebiet ist der sehr wertvolle Gartenschläfer charakteristisch. der die dortigen Felsengebilde sehr gerne besiedelt. Die Böhmische Schweiz gilt auch als eines der besten Horstgebiete des Wanderfalken. Dieser Raubvogel wurde dort zwar in der Vergangenheit ausgerottet, es gelang jedoch, ihn wieder auszusetzen. Die dortige Population der Wanderfalken gehört zurzeit zu den stärksten in Mitteleuropa.
Wiederholt wurde hier das Vorkommen und sogar die Fortpflanzung des Luchses nachgewiesen. Der Schutz dieser Tierart ist jedoch sehr problematisch, weil es sich um ein territoriales Tier handelt, dessen Territorien sehr groß sind. Das Territorium eines erwachsenen Luchses erstreckt sich nur zum Teil auf das Gebiet des Nationalparks. Er lebt auch außerhalb des Parks und dort hegen wir in der letzten Zeit den Verdacht auf Walddiebe.
Podezření na pytláctví.
Die Felsen können aber nicht nur Freude, sondern den unterhalb von ihnen lebenden Menschen auch Sorgen bereiten. In der letzten Zeit häuften sich zum Beispiel die Nachrichten darüber, wie Felsblöcke abstürzen. Pavel Bender, der Experte, sieht diese durch die Medien dramatisch dargestellte Tatsache jedoch weitaus nüchterner.
Es ist ein natürlicher Prozess. Felsen sind immer abgestürzt. Bei den bewohnten Gebieten, wie etwa in Jensko, existiert das Problem, dass die Häuser quasi direkt unter dem Felsen stehen. Ein weiteres Problem beruht darin, dass nach der Aussiedlung der deutschen Bevölkerung eine jegliche Instandhaltung der Felsen eingestellt wurde und keiner Überprüfungen durchführte. Als damit vor einigen Jahren wieder begonnen wurde, stellte man fest, dass viele der Felsen, die früher irgendwie untermauert und geschützt wurden, infolge der mangelnden Instandhaltung in Bewegung geraten sind. Jetzt befinden sie sich leider in einer Phase, in der man damit nichts anderes tun kann, als die betroffenen Orte durch komplizierte Verfahren sicherer zu machen. In den Sandsteingebieten ist dies jedoch normal, denn Felsen stürzen ja seit jeher ab und werden immer abstürzen.
In ein paar Dutzend Millionen Jahren wird es keine Sandsteinfelsen mehr in Nordböhmen geben, fügt Pavel Bender hinzu. Das Wasser wird sie längst ins Meer weggespült haben. Heute stehen sie aber glücklicherweise hier und ermöglichen uns zahlreiche Wandermöglichkeiten. Dass man dabei auch Interessantes über die umliegende Natur und Landschaft erfährt, dafür sorgen Informationstafeln, aber auch die Experten und Mitarbeiter des Parks selbst.
Wir laden die Leute zu speziellen zoologischen bzw. botanischen Spaziergängen ein. Wir arbeiten an diesen Wanderungen auch mit unseren Kollegen aus Deutschland zusammen, sodass sie zu beiden Seiten des Nationalparks auf Tschechisch und auf Deutsch stattfinden.
Und wohin würde uns Pavel Bender persönlich einladen? Welcher Fels, welcher Berg, welcher Bach bzw. welcher Ort im Nationalpark Böhmische Schweiz ist für ihn der beliebteste?
Zufällig ist gerade dieser ein äußerst wichtiger Ort. Ich mag den Rosenberg, Růžák, sehr gerne. Er liegt an der südlichen Grenze des Nationalparks. Wir sind überwiegend ein Sandstein-Nationalpark, aber dank der vulkanischen Tätigkeit im Terzär gibt es hier auch einige Lokalitäten, wo während dieser vulkanischen Prozesse der Basalt durch den Sandstein drang. Der Rosenberg ist ein riesiger Basalthügel. Er liegt in der ersten Zone des Nationalparks und ist gleichzeitig ein nationales Naturschutzgebiet. Und dieses Gebiet ist einfach schön, geprägt von einem Eichenwald, der teilweise Merkmale eines wilden Urwaldes trägt.
Krásná bučina, která už má opravdu místy charakter takového divokého pralesa.
Neben den einzigartigen Naturdenkmälern verbirgt die Böhmische Schweiz auch Zeugnisse der menschlichen Tätigkeit.
Ty archeologické památky, to je, nebo ty památky na dřívější osídlení, to je nesmírně zajímavá věc, protože ono se vůbec nepředpokládalo,
že... Die archeologischen Denkmäler der früheren Besiedlung stellen ein sehr interessantes Phänomen dar. Man hat nämlich nicht geglaubt, dass es hier in den Sandsteinfelsen auch eine Besiedlung gab. Es wurde angenommen, dass die Besiedlung eher klimatisch und von den Naturbedingungen her günstige Regionen betraf und dass Bewohner diese Region gemieden hatten. Dank der intensiven Untersuchungen, die derzeit immer noch im Gange sind, gelang es nachzuweisen, dass dieses Gebiet schon sehr lange bewohnt ist. Man fand hier sogar eine der ältesten slawischen Burgstätten in Tschechien.
Jedno z nejstarších slovanských hradišť vlastně v republice.
Wo genau sich diese Burgstätte jedoch bin dann nicht verraten.
Bohužel tady ty věci se musí tajit, protože zase spousty...
Man muss diese Sachen leider geheim halten, denn viele der sogenannten Amateurforscher sind imstande, die archäologische Fundstätte total zu zerstören.
Archäologické naleziště totálně zničit.
Wir sprechen die ganze Zeit von der böhmischen Schweiz. Wie dieser poetische Name entstand, das wiederum hat mir Pavel Bender, der stellvertretende Direktor des Nationalparks Böhmische Schweiz, zum Abschluss unseres Gesprächs verraten.
Je to pojmenování, které vzniklo v období romantismu, kdy vlastně v Drážďanech byla vyhlášena malířská.
Dieser Name ist der Romantikzeit entsprungen. In Dresden gab es damals eine berühmte Malerschule, in der Studenten aus ganz Europa ausgebildet wurden. Unter ihnen waren die Schweizer Künstler sehr bekannt. Und sie kamen hier in diese Gegend, die sie sehr an ihre Heimat erinnerte. Und zu jener Zeit entstand der Name Sächsische Schweiz auf der deutschen Seite und Böhmische Schweiz auf der tschechischen Seite. Beide Seiten zusammengenommen heißt die Region Böhmisch-Sächsische Schweiz. In der Galerie in Dresden sind die Werke der Schweizer Maler bis heute ausgestellt.
Und das war's für heute. Aus Prag verabschieden sich von Ihnen
Lothar Martin
und Margareta Maurova.
Damit sind wir am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Vom Mikrofon verabschiedet sich im Namen aller Beteiligten Gerald Schubert. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro Jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní Evropě a